Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Ich weiß nicht, wie du dieses Lied singst, ob du es mitsingst und was sich in deinem Herzen regt. Ich möchte heute die Predigt halten, weil ich mit Menschen im Gespräch gewesen bin, wo ich ein inneres Zittern gespürt habe über diese Aussage: Mutig komme ich vor deinen Thron. Warum braucht das denn Mut, vor den Thron Gottes zu kommen? Es braucht für jeden von uns Mut, vor Gottes Thron zu stehen, der darum weiß, wie begrenzt er selber ist, in seinem Wollen und Willen und Vermögen Gott zu folgen. Es braucht Mut, vor Gottes Thron zu stehen, in der eigenen Ungewissheit der Vergebung, noch richtig zu sein. Richtig zu sein im eigenen Glauben, vor allem im Vergleich zum Glauben anderer. Wo stehe ich da? Wo stehst du da? Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Darum soll es in dieser Predigt gehen, und deswegen haben wir als Gemeindeleitung dieses siebte Sendschreiben formuliert, das ihr jetzt noch einmal seht. Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit, und ihr habt recht damit. Jesus sagt, ich will keinen Menschen gefangen sehen, Johannes 8, Vers 36. Doch was ist es, das du beklagst, weil es Jesus dir angeblich verbietet? Wir haben einen Text dazu schon gehört aus dem Galaterbrief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinden in Galatien. Und ich werde nachher noch einige Verse aus dem Matthäusevangelium hinzufügen. Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit und ihr habt recht damit. Das ist das Thema unseres Sendschreibens an euch. Die Frage, die uns als Gemeindeleitung beschäftigt, ist: Was hält uns als Gemeinde zusammen? Und wer sagt, was gilt auf dem weiteren Weg, den wir gehen werden? Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit. Wir haben zu wenig Möglichkeit zu experimentieren. Da gibt es neue Wege, die zu beschreiten sind, aber wir wissen nicht, ob wir losgehen dürfen, neue Wege gehen dürfen. Es gibt zu wenig Freiheit, weil der eine sagt dies und ein anderer sagt das. Und über mein Leben und die Art, wie ich glaube und wie ich das Evangelium verstehe und wie ich Jesus nachfolgen will, fällen andere ein Urteil oder zumindest haben eine ganz andere Auffassung dazu. Wir fragen uns, was ist unsere gemeinsame Mitte? Was hält uns zusammen? Was gilt für den gemeinsamen weiteren Weg? Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit und ihr habt recht damit. Ich kann das hier und da nachvollziehen. Aber ihr fragt auch, und das höre ich in Gesprächen mit euch in der Gemeinde auch immer wieder, ihr fragt auch, was sagen denn unsere Ältesten dazu? Und dann kommt dies und jenes. Und was sagen unsere Ältesten dazu? Was sagt denn die Gemeindeleitung dazu? Was ist denn ihr Statement? Was ist eure Position, fragt ihr uns als Gemeindeleitung, zu Fragen des Schriftverständnisses, zu Fragen der Ethik, zur Ausrichtung von Gottesdiensten, zu dem, was in Hauskreisen geschehen soll, zur Mitarbeit, zu gesellschaftlichen Themen? Was sagt ihr als Gemeindeleitung denn zum Thema Homosexualität? Was sagt ihr denn zum Thema Leben ohne Trauschein? Was sagt ihr denn zur Gerechtigkeit in dieser Welt? Was ist denn eure Position? Ich spüre unter uns in diesen Gesprächen, ganz egal wohin ich höre, ich spüre angesichts der vielen Herausforderungen bei euch, ihr Lieben, unserer Gemeinde, echten Glauben. Und ich spüre diesen echten Glauben bei denen, die sich eingezwängt fühlen wie in einem Schraubstock und sagen, ich halte es bald nicht mehr aus, diese Enge. Und ich sehe genau den gleichen Glauben bei anderen in unserer Gemeinde, die sagen, das geht mir alles viel zu weit. Ich bin besorgt um unseren Zusammenhalt. Ich bin besorgt, dass wir die Botschaft des Evangeliums und die Gebote Gottes verlassen. Ich spüre, ich wiederhole das gerne bei euch, mit dem auch immer ich da rede, echten Glauben und auch echte Besorgnis. Aber sie kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Und das möchte ich auch gleich zu Anfang meiner Predigt sagen, ich rechne nicht damit, dass es in der Gemeinde einen Konsens gibt und geben wird in allen Fragen, die uns umtreiben. Und deswegen ist eine wechselseitige Konfrontation keine Lösung. Nach dem Motto, wenn dir die Entwicklung nicht passt, dann geh doch. Auch das habe ich in einem Gespräch kürzlich gehört, dass jemand das gesagt wurde, wenn es dir nicht passt, dann geh doch. Kann das wirklich eine Antwort sein? Wollen wir so miteinander umgehen? Wollen wir so Gleichgültigkeit sein und leben, dass wir einfach sagen, ja, wenn es dir nicht gefällt, tschüss? Und ich spüre den Schmerz von Menschen, die da sagen, ich bin doch in diese Gemeinde groß geworden, ich habe mich doch investiert für diese Gemeinde und dann kriege ich so etwas an den Kopf geworfen. Ihr Lieben, was ist unsere gemeinsame Basis? Ich bin überzeugt, es ist der persönliche Glaube an Jesus. Der persönliche Glaube an Jesus, aus dem bei jedem von uns wohlüberlegte, aber voneinander abweichende Überzeugungen erwachsen. Und als einer, der diese Gemeinde mitleitet, ist das ein Dilemma, das darf ich euch sagen. Ich bin überzeugt, dass in dir, in jedem persönlicher Glaube lebt. Ich glaube, dass du Jesus nach dem Weg fragst. Und ich glaube, dass du wohlüberlegte Antworten auf deine Fragen findest und formulierst. Und doch nehme ich wahr, dass sie in unserer Gemeinde nicht beieinander liegen. Jesus sagt, ich will keinen Menschen gefangen sehen. Der Sohn Gottes, Johannes 8, Vers 36, der macht euch frei. Die Schriftgelehrten und die Christen in Galatien verfuhren anders. Sie hörten nicht hin. Sie wollten den anderen nicht begreifen, sie wollten auch Jesus nicht begreifen. Die Schriftgelehrten und die Christen in Galatien verfuhren ganz anders. Sie sagten, was wir sagen, das ist der Weg. Und was du, Paulus, sagst, ist der Weg nicht. Was wir sagen, sagten die Pharisäer, das ist der Weg und kein anderer. Wir sind die Leiter, wir sind die Lehrer, wir sind die Wortführer, die Propheten des Volkes Gottes. Im Alten Testament ist es Mose, der das Gebot Gottes, die 10 Gebote Gottes von ihm empfing. Und so gilt Mose in Israel als der Geber des Gesetzes. Er empfing auf dem Gottesberg die heiligen Gebote Gottes und Mose lehrte Israel, die Ordnungen Gottes zu befolgen und das tat er in vielen anderen Einzelgeboten. Mose ist es aber auch, dem das Volk immer wieder mit Beschwerde im Ohren hängt. Ob der Weg, auf dem er sie führte, nun wirklich der richtige Weg sei, fragten sie ihn, oder nicht doch ein Irrweg, ein Pfad ohne Ziel, eine Wanderung ohne Orientierung. Und mitunter bezweifelte auch Mose, ob er noch auf dem richtigen Weg war, war verunsichert in seinem Auftrag. Und er spürte die Strapazen des Unterwegsseins. Selbst er, der Gott nach seinem Wesen und Namen fragte, selbst er, dieser Mose, erlebte, was wir erleben. Und Mose fragte Gott nach seinem Wesen und nach seinem Namen und er erhielt von Gott am brennenden Dornbusch die Antwort Gottes. Und die ist ganz einfach. Ich werde da sein, als der, der ich da sein werde. Das ist das Erste, was ich uns hier als Gemeinde sagen möchte. Gott ist da. Er ist da, so wie er da ist. und nicht so, wie wir es gern hätten. Und wenn das zutrifft, dass Gott so da ist, als der, der er da ist, wenn das zutrifft, dann ist Gott niemals festzulegen auf eine Erscheinung der Vergangenheit. Dann will er dir und mir und uns heute begegnen. Dann geht es nicht darum, dass wir nachbeten, was irgendwer irgendwann früher gesagt und gedacht hat in der Gemeindetradition. Dann ist die Freiheit, neue Wege zu gehen, ein Gebot der Stunde. Und vertrautes Denken und gewohnte Antworten in Frage zu stellen, ist dann eine Notwendigkeit, wenn es um den Gott geht, der sagt, ich werde da sein als der, der ich da sein werde. Und das ist der Grund, weshalb Jesus so energisch im Widerspruch zu den Gesetzeslehrern seiner Zeit steht. Weil sie ihre Lehre als Konkretion, weil sie ihre Lehre als Präzisierung der Weisungen Gottes ausgaben. Und weil sie von dem Volk Gefolgschaft verlangten, und zwar ihnen gegenüber, den Lehrern, den Leitern. Aber folgt doch bitte nicht irgendeinem Leiter, irgendeinem Lehrer. Ich höre das manchmal, wie toll das in anderen Gemeinden ist, von den vollmächtigen Lehrern wird da gesprochen, denen dann alles Volk folgt. Ich möchte euch lehren, aber ich möchte nicht, dass ihr mir folgt. Ich möchte, dass ihr Christus folgt. Einer ist euer Herr, niemand anders. Was sagen denn unsere Ältesten? Ich verstehe diese Frage. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus Matthäus 23, einige Verse aus diesem Kapitel. Da sagt Jesus den Schriftgelehrten und den Gesetzeslehrern und Pharisäern: Weh euch, ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Ihr sagt, wer beim Tempel schwört, ist nicht an den Schwur gebunden, nur wer beim Gold im Tempel schwört, muss seinen Schwur halten. Töricht und blind seid ihr. Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst heilig wird? Ihr sagt auch, wenn einer beim Altar schwört, braucht er seinen Schwur nicht zu halten, nur wenn er beim Opfer auf dem Altar schwört. Ihr Verblendeten, was ist denn wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht? Weh euch, ihr Gesetzeslehrern und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies solltet ihr tun, ohne das andere zu lassen. Ihr wollt die Menschen führen und seid selbst blind. Die winzigste Mücke fischt ihr aus dem Becher, aber Kamele schluckt ihr unbesehen hinunter. Jesus steht energisch gegenüber den Gesetzeslehrern. Ich sagte es, weil sie die Gebote Gottes nun präzisieren, konkretisieren wollen, weil sie sie als ihre Weisungen ausgeben und dass sie Nachfolge ihnen gegenüber verlangten, nicht Gehorsam Gott gegenüber. Ihr fragt, was sagen unsere Älteste? Ich möchte euch sagen, ihr Lieben, Gesetze, alte oder neue, sind der Weg eurer Gemeindeleitung nicht. Gesetze, alte oder neue, sind der Weg eurer Gemeindeleitung nicht. Aber andererseits, Jesus will niemand in Sünde gefangen sehen. Das steht in Johannes 8, Vers 34. Und deswegen, weil Jesus niemanden in Sünde gefangen sehen will, stelle ich die Frage, was beklagst du? Was Jesus, was Gott dir angeblich verbietet, was ist es denn, was er dir verbietet. Was ist es denn, was du beklagst? Und Marinka hatte eben schon einige Dinge erwähnt. Beklagst du, dass du den Zehnten geben sollst? Vielleicht ist das dir wirklich eine Not. Und für einige von uns ist es eine Not. Weil sie sagen, ich habe gar nicht die Mittel, den Zehnten zu geben. Mein Fass ist leer, da sehe ich ein leeres Konto. Aber da höre ich in der Gemeinde auch, gib den Zehnten. Und wenn du ihn gibst, dann wirst du gesegnet. Ist das, worum du dich fürchtest, was du beklagst, weil es dir angeblich verboten ist, nicht den Zehnten zu geben? Ich höre, dass mir junge Menschen sagen, Zärtlichkeit und jede Form der Intimität vor der Ehe ist verboten. Wenn ihr da irgendwie anfangt, euch zu berühren an intimen Stellen, dann ist schon der Segen Gottes verloren. Wo lest ihr denn das in der Schrift? Wer sagt das denn? Und ist das die fehlende Freiheit, die du beklagst? Ich weiß von Leuten unter uns, die Gemeinschaft haben am Arbeitsplatz und in persönlicher Beziehung mit homosexuell orientierten Menschen, Männern und Frauen. Dann hören wir in der Gemeinde, das ist aber nur das absolute No-Go, quasi die letzte Bastion, die wir als Christen aufrechtzuerhalten haben. Aber deine Not ist es möglicherweise, dass du genau mit diesen Menschen befreundet bist, dass sie dir am Herzen liegen, dass du sie liebst. Wer sagt dir, beklagst du dies, dass dir das angeblich verboten ist, mit solchen Menschen Umgang zu haben, weil irgendeine Bibelstelle sagt, das darfst du nicht? Oder scheinbar eine Bibelstelle solches sagt, dass das auch in Gemeinde nicht sein darf. Und vielleicht beklagst du einfach was ganz Schlichtes, nämlich, dass du den Eindruck hast, und das habe ich auch gehört, in der Gemeinde darf man ja gar kein Nein sagen. Man darf kein Nein sprechen, weil man nicht zur Verfügung steht für diesen oder jenen Dienst. Und du beklagst diese fehlende Freiheit. Oder du beklagst auch ein anderes Thema, das Menschen beschäftigt, Menschen mit alten Eltern. Wie ist das denn mit der Frage der Sterbehilfe? Und du beklagst die fehlende Freiheit, einfach aussprechen zu dürfen, dass dir das eine Last ist, diese Menschen leiden zu sehen in tiefster Qual und Elend. Und den Gedanken nur einmal formulieren zu dürfen, dass Sterbehilfe möglicherweise eine Option ist, erlebst du als Tabu und sagst, darf ich nicht sagen. Und du beklagst die fehlende Freiheit. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, die du beklagst und die du kennst. Ich weiß es nicht, die ich genannt habe, habe ich gehört. In Johannes, 1. Johannes 4, Vers 8 heißt es, Gott ist die Liebe. Jeder Theologe kennt diesen Satz und die meisten Christen auch. Aber woran erkennt man die Liebe, außer dass man selber liebt? Woran erkennst du die Liebe, außer dass du selber liebst? Und Liebe und Leben lässt sich nicht mittels einer vermeintlich objektiven Lehre einfangen, weil das Leben so unglaublich vielfältig ist, weil die Lebenssituationen so unterschiedlich sind, weil die Lebensverhältnisse und die Erkenntnisse so unterschiedlich sind. Jeder von uns muss im Leben Hindernisse überwinden und jeder von uns muss Antworten empfinden. Und ich wie du, wir kennen dies, ich finde die Antwort nicht. Und entscheide ich so, bin ich unsicher und entscheide ich so, bin ich auch noch nicht sicher. Aber ich muss entscheiden. Mutig komme ich vor deinen Thron, singe ich dann. Freigesprochen durch den Sohn. Wie soll ich anders vor dem Thron Gottes erscheinen als mutig, als freigesprochen durch ihn? Und Paulus sagt, wer euch etwas anderes lehrt als dies, an anderer Stelle im Galaterbrief, der sei verdammt. Die Liebe, ihr Lieben, schafft Neues. Die Liebe durchbricht deswegen auch immer wieder Schranken. Und wenn ich das Evangelium lese, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann sehe ich, dass Jesus das Gesetz des Mose frei handhabt. Es steht doch geschrieben, sagen sie ihm, dass die Sünderin zu steinigen ist. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Jesus bestreitet ja gar nicht, dass das geschrieben steht. Aber er sagt, ich entscheide hier im Angesicht Gottes, dass diese Frau leben soll. Alternativ dieser Mann. Die Leute sagen, wie kannst du denn Frauen lehren? Die haben doch in der Gemeinde, der jüdischen Gemeinde, nichts zu suchen. Und die Frauen werden von Jesus gelehrt. Und andere sagen, Frauen dürfen gelehrt werden, aber selber lehren dürfen sie nicht. Finden wir ja im Korintherbrief geschrieben. Da steht natürlich viel anderes und wir haben uns längst als Gemeinde dafür entschieden und eine Pastorin berufen, die wird hier predigen, weil das unsere biblisch orientierte Überzeugung ist. Wer damit nicht gehen kann, dem würde ich nie sagen, dann geh doch. Denn ich weiß, dass der Mensch, der das anders sieht, genau daran tatsächlich leidet. Aber wir können nicht miteinander leben, indem der eine sagt, wenn das kommt, gehe ich, und wenn das kommt, gehe ich. Was ist unsere gemeinsame Mitte? Ich sagte, woran erkennt man die Liebe? Daran, dass man liebt. Und deswegen durchbricht die Liebe immer wieder Schranken. Sie wagt Neues. Wir sagen Menschen, ich habe gehört, wenn ich wirklich glaube, dann werde ich geheilt von meiner Krankheit. Es ist nur eine Frage des Glaubens, denn es steht geschrieben, wer im Gebet der Glaube des, das Gebet des Glaubenden vermag viel. Und also glaube ich wohl nicht richtig, weil ich werde nicht geheilt. Jesus hat Menschen geheilt, aber er hat nicht den Zusammenhang hergestellt zwischen irgendeiner Sünde und dieser Krankheit. Wo kommen wir hin, wenn wir solche Gesetze plötzlich in die Gemeinde hineintragen oder das in irgendwelchen Kanälen dieser Welt hören und dann sagen, da habe ich aber gehört vom Prediger bei YouTube, der sagt das. Ich bitte euch, schaut doch mal in die Bibel rein. Die Liebe schafft Neues, doch einfach, das denke ich, ist doch deutlich, ist es nicht dem Gott und Herrn zu folgen, der sich nicht in unserer Hand gibt, sondern dessen Name, Wesen und Programm es ist, ich bin da, ich bin bei euch, ich bin hier bei euch in unserer Gemeinde in Körne. Und was bedeutet es für unsere Gemeinschaft und Einheit, wenn nur Christus der Lehrer ist, wenn nur er der Herr über dein und mein Leben sein soll? Was ergibt sich daraus, wenn Christus unsere gemeinsame Mitte sein soll? Kann es da noch sein, dass der eigene Glaube der Selbstdarstellung dient, dass er anderen Lasten auferlegt und Vorschriften erlässt und sie selber mit keinem Finger anrührt? Kann es da noch sein, dass es Glaube darauf anlegt, Ehrenplätze im Gemeindeleben zu ergattern? Kann es sein in der Gemeinde, dass meine Art zu glauben anderen sogar den Weg zu Gottes neuer Welt verstellt? Kann es danach sein, dass ich in meinem Glauben andere führen will und selber blind bin fürs Wesentliche? Dass ich im Glauben den Zehnten entrichte, aber von Barmherzigkeit nichts verstehe? Kann es danach sein, dass mein Glaube aus einer Mücke einen Elefanten macht und Ungerechtigkeit gleichgültig hinnimmt? Das sind die Fragen, die Jesus stellt den Pharisäern und es ist uns im Matthäusevangelium überliefert. Und wir haben das zu hören, was Jesus fragt. Und Jesus sagt, ja, das alles kann sein und das alles ist. Auch da, wo wir als Christen ihn als alleinigen Herrn bekennen. Das alles, ihr Lieben, ist in der Gemeinde Jesu wie ein tief verwurzeltes, immer wiederkehrendes Unkraut. Es gedeiht auf dem Boden der Angst, die beargwöhnt, was Gott erlaubt und beklagt, was er angeblich verbietet. Und daran leiden viele. Und deshalb halte ich diese Predigt. Da, wo sich blinde Kasuistik an die Stelle der Wirklichkeit Gottes setzt, wo behauptete Rechtgläubigkeit an die Stelle von Barmherzigkeit tritt, da, wo persönliche Erkenntnis durch Gruppenideologie plattgewalzt wird, wo Lehrsysteme an die Stelle eigenverantwortlichen Glaubens treten und Individualität durch Allgemeingültigkeiten aufgehoben werden soll. Wie anders, wenn Jesus sagt, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das, was sich von Gott nur allgemein, wie auf einer Perlenschnur aufgereiht sagen lässt, empfinden wir als Last. Ich empfinde das als Last. Einer zweier gemeinsamen Glaubens, aber eines erstarrten Glaubens. Gegen diese Verallgemeinerung des Allerpersönlichsten stellt sich Jesus. Es ist eine Art abgesicherten Glaubens, der sich nicht zu denken getraut oder zu vertrauen wagt. Was Gottes Liebe und was seine Freiheit dir und mir zu schenken vermag. Ich komme zum Schluss. Ein junger Mensch sagte mir kürzlich, ist es nicht so, wie es Paulus 1. Korinther 12 sagt? Wenn ich tatsächlich alles von mir gäbe und alle Gebote hielte und hätte die Liebe nicht, wäre es nichts anderes als viel Lärm um nichts. Und mein Gegenüber fuhr fort, wenn die Liebe der Maßstab ist, weshalb gibt es dann so viel Lärm um das, was ein Christ macht und was er auf gar keinen Fall machen darf? Und ich sage, ich stimme dir zu. Weil Gott tatsächlich die Liebe ist und nicht nur dann und wann liebt, bist du bei ihm so, wie du bist, geborgen und frei. Wahr ist auch, auch das sage ich euch jungen Menschen, aber auch den Erwachsenen unter uns. Lediglich erlernter Glaube entfremdet dich von dir selbst und macht, dass du dich im Allgemeinen und dem, was andere meinen, dass du dich darin verlierst. Und meine Sorge, am Ende gibst du es auf, nach dem lebendigen Gott zu suchen. Und du gibst es auf, dich von ihm finden zu lassen. Und du gibst es auf, deinen Weg mit ihm zu gehen. Und so führten die Schriftgelehrten, meinte Jesus, andere Menschen unvermeidlich in die Hölle. Das steht tatsächlich in Matthäus 23. Vorbei am Segen der Berufung, Gottes Kind zu sein. Und deshalb darf unsere Gemeinde keine Glaubensgemeinschaft sein, die ihre gemeinsame Mitte in der Einhaltung bestimmter Regeln sucht oder darin zu finden hofft. Hast du die Gewissheit deines Glaubens verloren und seinen Freispruch? Dann wisse Folgendes. Dein gefährdeter Glaube, und ich wiederhole es gern, ich habe den Eindruck, dass der Glaube mancher gefährdet ist. Hast du Gewissheit deines Glaubens verloren und den Freispruch Jesu? Dann wisse, dein gefährdeter Glaube lässt sich nicht durch eine höchstmögliche Korrektheit im Verhalten kompensieren. Du findest zum Christus nicht zurück, wenn du jetzt Ordnungsprinzipien einhältst, an die du gar nicht glaubst, von denen du nicht überzeugt bist. Das ist ohne die Liebe. Das ist Lärm. Deine Verunsicherung lässt sich nicht durch ein perfektes System richtiger Anweisungen beschwichtigen. Und ich bin überzeugt, das hast du längst erfahren. Es ist dir unmöglich, immer zwischen richtig und falsch unterscheiden zu können. Das hast du längst erfahren. Es ist dir unmöglich, nicht der Vergebung eines anderen Menschen und der Gnade zu bedürfen, der Gnade Gottes. Wer von uns wollte denn das sagen, dass wir nicht der vergebenden Gnade Gottes nur unser Leben verdanken? Wer wollte denn sagen, dass er keinen Menschen verletzt, dass er keiner Vergebung bedarf? Wie kann man sowas denken? Wir haben eben gesungen, mach mich ganz heilig. Ihr Lieben, ich möchte dir sagen, du bist geheiligt durch Christus. Es geht nicht darum, dass du dich heilig machst. Es geht darum, dass du heilig bist, weil du dich ganz an den Christus hängst und an ihn allein. Dieser Versuch, anders vor Gott zu bestehen, den nennt Paulus Knechtschaft, weil deine Seligkeit nicht auf Punkt und Komma beruht. Und so bezweifelt das Gesetz, was Gott erlaubt. Wir dagegen, schreibt Paulus, leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir setzen alles auf Glaube und Vertrauen. Und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen, dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen werden. Und Paulus schließt, weil ich mit Christus, dem Herrn, rechne, bin ich zuversichtlich, dass ihr zur gleichen Überzeugung gelangt. Amen.